Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen, willkommen zu unserer Sendung. Unser Gast heute ist ein Mann, der sich ganz und gar dem Material Holz verschrieben hat. Er baut moderne Gebäude, die ausschließlich, fast ausschließlich aus Holz bestehen. Zugeschaltet aus Salzburg, der Unternehmer und Förster Erwin Thoma. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich sag ja gern mal, ich klopf auf Holz, damit alles gut geht. Was ist dran an dem Spruch? Kann ich mich drauf verlassen?
Ja, das Holz unserer Bäume und das Holz aus unseren Wäldern ist ein Material, das eine Bedeutung bekommen hat in den letzten Jahren, die hätte ich mir selbst vor 10 oder 20 Jahren nicht träumen lassen. Und es ist tatsächlich so, dass wir heute als Menschen und als Gesellschaft gut beraten sind, wenn wir uns wieder von Bäumen und den Wäldern begleiten lassen. Im weiten Sinn, aber auch im ganz naheliegenden wirtschaftlichen Sinn, wenn es darum geht, zu bauen oder gesund zu bleiben oder das Leben erfüllt werden zu lassen.
Sie haben gerade gesagt, dem Holz müsse man mehr Beachtung schenken. Was begeistert, was fasziniert Sie an so einem Stück Holz?
Ja, allein wenn man sich überlegt, wie das entsteht und wo es herkommt. Der Baum beginnt ja mit einem stecknadelkopfgroßen Samenkorn, das auf die Erde fällt. Und 100 oder ein paar hundert Jahre später sehen wir einen Koloss von zig Tonnen Holzmasse. Und wenn man sich dann das schaut, wo das herkommt, dann stellen wir fest, Holz ist Luft, die zur Materie wird. Der Baum nimmt die Luft und hat diesen genialen Vorgang, den wir Photosynthese nennen, kann das CO2 aus der Luft nehmen und den Kohlenstoff, für uns unsichtbar, gasförmig, daraus abspalten. Und mit diesem Kohlenstoff und mit Wasserstoff aus dem Wasser baut er im Wesentlichen seine Substanz auf. Also das heißt, 99% des Holzes kommt aus der Luft und Wasser und weniger, knapp 1% nur aus dem Boden.
Also übersetze ich mal, es ist die Evolution dieses Stückchens, was Sie begeistert. Ich habe neulich mit einem Fassbauer gesprochen, der mir so ein Stückchen Holz in die Hand gegeben hat und gesagt hat, schmeck mal. Ich habe da nichts geschmeckt, aber er wusste, das ist ein gutes Stück Holz für sein Business. Woran erkennen Sie denn, dass es ein gutes Stück Holz ist, was Sie da gerade in der Hand haben?
Naja, das Holz ist so vielfältig wie das ganze Leben und die ganze Welt. Der eine macht eine Geige draus, die nach Jahrhunderten ein Kulturschatz für die ganze Menschheit nahezu unbezahlbar ist. Und wir bauen Häuser, die energieautark sind, die das ganze Jahr angenehm kühl und im Sommer und im Winter warm sind, ohne eine Energiezufuhr von draußen zu brauchen. Also ohne, da hätte man diese ganze Gaskrise, die wir soeben erleben, oder Energiethemen gar nicht, wenn wir schon früher auf diese Geschenke der Natur gesetzt haben. Das heißt, das Material Holz beinhaltet unglaublich viele Möglichkeiten. Es ist eine ganze Welt voller Möglichkeiten, die wir Menschen nutzen dürfen. Und ich denke auch, wenn wir verantwortungsvoll den nächsten Generationen gegenüber handeln, nutzen müssen. Also, oder wenn man gesund leben will, wenn jemand krank ist, Allergien hat oder sich heilen muss, Kraft braucht. Das Holz ist wirklich eine ganze Welt voller Möglichkeiten.
Mhm. Haben Sie ein Lieblingsholz?
Die Bäume im Wald sind eine Gemeinschaft, wo jeder verschieden ist und jeder verschiedene Aufgaben ausführt. Und die Frage ist so ähnlich, wie wenn zu mir jemand sagt, welches deiner Kinder ist dir am liebsten?
Sie haben drei.
Also eigentlich nicht zulässig. Ja. Es gibt sehr wohl Hölzer, die in bestimmten Situationen sehr gut tun. Also es gibt Bäume, die einfach Leichtigkeit verleihen. Also man zum Beispiel, wenn man sagt, ich suche kreative Arbeit oder so, ist eine Birke ist so ein Symbol oder die Eiche ist so ein Symbol für Kraft und so weiter. Ganz besonders mag ich die Fichten.
Warum?
Weil die Fichte gar nichts besonders gut kann. Also das ist weder ein Baum, der besonders auf Ausdehnung und Ausbreitung setzt, sondern die Fichte ist also der Baum, der am meisten auf Kooperation setzt. Die Fichte ist der beste Nachbar für einen anderen Baum. Mit der schmalen Krone, mit flachen Wurzeln überlässt sie den anderen immer ein Stück des Lebensraumes. Und das, finde ich, ist ein ganz faszinierendes Konzept, das wir heute so nötig haben, dass wir begreifen, Kooperation ist stärker wie Wettbewerb und Kampf und Verdrängung und Konkurrenzdenken. Hm. Das ist auch sowas, was man vom Wald lernen kann.
Wer hat Sie denn hingebracht zu diesem Holz?
Meine Güte, das ist immer so, wenn man aufs Leben zurückschaut, dass es jemand gibt, der da Regie führt und man bezeichnet es als Zufall oder so, aber es ist halt, wenn man dann weiter zurückschaut, doch kein Zufall gewesen. Ich bin in Bruck an der Glocknerstraße da bei Zell am See aufgewachsen. Und meine Kindheit hat sehr viel mit Wald und Holz zu tun. Da waren die Holzknechte, haben früher die Forstarbeiter geheißen, die noch mit Schlitten und Pferden das Holz vom Berg runtergebracht haben. Und wir sind in dieser Welt der Wälder aufgewachsen. Und dann habe ich eben den Berufswunsch entwickelt, Förster zu werden, um das auch auszuüben. Und dann war ich halt Förster, ganz jung in Österreich, bin zu den Staatsforsten gekommen. Und später kam dann der Großvater und der hat Holzhäuser gebaut. Und das hat mich so fasziniert, wie wir unsere Kinder gekriegt haben und mit die Familie gegründet haben, dass ich plötzlich erkannt habe und gespürt habe, dass diese Holzhäuser, die der Opa gebaut hat, ganz puristisch, nur mit Holz und eigentlich mit einfachem Handwerkzeug, dass sich die für mich besser anfühlen wie tolle neu gebaute Häuser, die aber mit unglaublich viel Chemikalien und Folien und verschiedenen Materialien ausgestattet waren. Und mir hat dann irgendwann der Gedanke befallen, ich möchte diese Qualität, die der Opa gehabt hat, in eine neue industrialisierte, für alle machbare Welt übersetzen.
Und dann haben Sie sich zusammengetan, um mal aber dabei zu bleiben, wenn Sie sagen, es hat sich anders angefühlt. Was fühlen Sie denn in einem Holzhaus anders als in einem, ich bezeichne es jetzt mal, einem modernen Haus, in einem anderen Haus?
Naja, ich habe wie jede junge Familie mal in einen Musterhauspark gegangen und nach einer Viertelstunde in so einem neu gebauten Haus habe ich plötzlich Augenrinnen gehabt und Husten angefangen und diese Dämpfe, die es da gibt in den Neubauten, das hat mir überhaupt nicht gut getan. Und im Holz ist mir immer besser gegangen. Mhm. Und wir haben ja auch als Förster in einem gezimmerten Blockhaus gelebt und ich kannte das. Und dann gab es so ein persönliches Erlebnis, das mich dann endgültig auf diese Richtung gebracht hat. Wie mit 27 habe ich mit dem Opa beschlossen, dass er mir lernt, Holzhäuser zu bauen. Und ich habe dann mein eigenes Unternehmen gegründet und als Förster aufgehört. Mhm. Und wir sind in ein sogenanntes modernes Haus gezogen. Mhm. Und zwei unserer Kinder, die vorher immer gesund waren, sind krank geworden. Die hatten eine Allergie plötzlich bekommen, gegen die verklebten Spanplatten und Leime und synthetischen Stoffe, die in dem neuen Haus waren, die sie vorher im Forsthaus nicht erlebt haben. Mhm. Und dann hat der Opa gesagt, wenn das so ist, dann reißen wir das Klump raus, diese modernen Materialien, und entkernen wir das Haus und machen wir alles mit Massivholz. Und die Kinder wurden dort gesund. Und dann habe ich begriffen, dass das alte Wissen nicht nur museal ist oder schön ist oder romantisch ist, sondern dass das wirklich eine ganz wichtige Bedeutung hat für eine moderne Zeit und für ein modernes Leben, wenn man das so gestalten will, dass man nicht auf Zerstörung aufbaut, dass es für die Kinder nur gut ist und dass es einfach sinnvoll ist, sozusagen sich die Natur zum Partner zu machen und nicht als Ort zu begreifen der Ausbeutung und der Müllablagerung. Und so haben wir begonnen, eigentlich ohne großen Businessplan oder sonstiger kaufmännische Überlegung, einfach mit der Faszination, das Gute zu entdecken, das im Holz und in den Bäumen verborgen ist.
Können Sie sich noch daran erinnern, als noch überhaupt kein Business, noch gar kein Förster, noch gar kein Beruf dahinter stand, wann haben Sie Ihr erstes kleines Holzhaus gebaut? Ich habe gerade die Vorstellung, dass Sie als Teenager, als Junge irgendwo im elterlichen Garten so ein Unterstand oder irgend sowas gebaut haben. Was war das Erste?
Der erste Unterschlupf, ja, den ich als ganz kleiner Junge gehabt habe, das weiß ich ganz genau. Bei uns war hinterm Haus ein Wildbach, der sogenannte Hundsbach. Mhm. Und wir sind immer in diesem Bach runter, haben dort auch Forellen gefangen. Ich habe größere Brüder gehabt und deshalb bin ich als Kleiner schon ziemlich früh hinterher gekugelt. Und da gab es so unterschwemmte Wurzelstöcke. Und ich bin unter so einem Wurzelstock, habe ich eine Höhle gefunden. Und da konnte ich mich nicht nur verstecken, sondern die vom Bach ausgeschwemmten Wurzeln und diese Wunderwelt des Baumes, die unterirdisch stattfindet, von unten kennenlernen. Und mein erstes mein erstes Versteck oder mein erstes Haus war unter einem Wurzelstock. Und später kamen dann natürlich, ich möchte schon fast sagen, die obligatorischen Baumhütten, die wir Buben gebaut haben. Ich habe ja das, wir waren ja, meine Mutter und meine Eltern hatten fünf Buben, ich habe vier Brüder. Und natürlich sind wir überall herumgeklettert und ständig in den Bäumen unterwegs gewesen.
Sie sind jetzt 60, waren aber, das haben Sie gerade schon gesagt, mal jüngster Förster Österreichs. Welche Lebensphase war das? War das Ende 20?
Nein, das war Anfang 20. Ich war mit meiner Ausbildung fertig und bin zu den Bundesforsten, zum Staatsforst in Österreich gekommen und habe meine Frau sehr früh kennengelernt. Wir waren damals schon ein Paar. Und nach einem halben Jahr habe ich zu ihr gesagt, du, ich glaube, da bleibe ich nicht. Das ist mir zu bürokratisch und das ist irgendwie so komisch. Und ich wollte mich schon umsehen und dann habe ich gehört, dass die einen Försterposten haben, wo sie keinen Förster finden.
Wo war das?
Der Grund war, das war wohl das abgelegenste Forsthaus Österreichs damals. Der Weg zum Gemeindeamt, das zuständig war, war 80 Kilometer. Und im Winter war man wochenlang eingeschneit. Das war im Karwendelgebirge in Tirol. Und ich habe mich um den Posten beworben und bin dann nicht aus Tüchtigkeit oder aufgrund einer Leistung zum jüngsten Förster Österreichs geworden, sondern ganz einfach, weil sie keinen gefunden haben, der dort bereit war, hineinzugehen. Und da muss ich sagen, rückblickend, vor allem meiner Frau verdanke ich es, dass sie da mitgegangen ist.
So, und dann würde man doch damals gesagt haben, irgendeiner muss es ja machen. Und Sie haben es mit Herz und Seele gemacht. War das der Traumjob? War es genau dieser Traum, der wahr geworden ist?
Für mich war es wirklich am Anfang, ich mir dachte, ich habe alles erreicht, wovon man im Leben träumen kann. Es war toll. Ich war ja, habe nebenbei Bergführer gemacht und es war so richtig in den Bergen vom Karwendelgebirge und Birkaspitze und die ganzen Berge. Es war toll. Und die Vorgesetzten waren weit weg. Also es war auch sehr viel Freiheit dort drinnen. Und ich konnte viel lernen. Aber wir waren dann 6 Jahre, haben wir dort gelebt, in diesem einsamen Forsthaus. Mhm. Und da haben wir eben Dinge passiert, die mein ganzes Leben geprägt haben und meinen Lebensweg geprägt haben.
Zum Beispiel
sind eines Tages Geigenbauer gekommen und haben Holz für die Geige gesucht, weil nach der Überlieferung die ganz großen Geigenbauer im Mittelalter auch anscheinend in der Gegend ihre Bäume gesucht und gefunden haben. Und ich wusste damals noch wenig von dem Thema und bin aus Interesse mitgegangen. Dann haben die nach langem Klopfen und Hören und Lauschen einen Baum gefunden, von dem sie glaubt haben, er passt, ich habe ihn gefällt. Und denen ein Stück mitgegeben. Und ein Jahr später sind sie wiedergekommen mit einer daraus gebauten Geige und haben im Forsthaus mir und meiner Familie ein Konzert gegeben, um zu danken dafür, dass ich das Holz gefunden habe. Und dann gab es ein Gespräch hinterher. Mich hat das sehr berührt, dass die da stehen im Wald vorm Haus und auf der Geige spielen. Und ich habe den Baum selbst wachsen noch gesehen und gefällt. Und dann haben die erzählt eben, dass so eine Geige ja nichts anderes ist wie ein halbes Kilogramm Holz, aber in seine beste Form gebracht. Und nicht nur von einem Menschen, sondern von einem Mensch, der das ganze Wissen und die ganze Liebe und Leidenschaft von Generationen mit hineinlegt in seine Arbeit. Und das hat mich schwer beeindruckt.
Aber Herr Thoma, wenn ich Sie mal unterbreche, das ist die schöne Seite. Sie machen es ja heute nicht mehr. Oder Sie haben dann irgendwann gesagt, diese Försterei, das war's, vielen Dank. Dann muss es ja auch eine Seite geben, die Sie echt enttäuscht hat.
Na, das kommt jetzt. Das ist genau das, was ich erzählen. Und am nächsten Tag nach der Geschichte mit den Geigen stehe ich im Wald und verlade eine Ladung Holz und schicke es ins Spanplattenwerk und habe genau gewusst, die zerhäckseln das, geben eine hochgiftige Substanz dazu und dann werden Produkte draus gemacht, die möglichst kurzlebig sind. Möbel vielleicht, die beim ersten Umzug kaputt werden, weil unsere Wegwerfgesellschaft so funktioniert. Es muss alles schnell erneuert werden, damit der Umsatz gemacht wird. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, das ist ein ganz anderes Weltbild und ein ganz anderes System. Und ich möchte mein Leben da nicht investieren. Und eben der Opa war jemand, der da auch noch Häuser gebaut hat für Jahrhunderte, die so wie es der Wald vorlebt, keinen Müll verursachen. Und dann, diese Gedanken haben mich dann auf den Weg gebracht, dass man irgendwie aus dem Holz und mit dem Holz der Wälder mehr machen muss.
Nachhaltiger arbeiten.
Es wird nur kurzlebige Produkte, die in einer Wegwerfsackgasse landen.
Herr Thoma, ich habe diese Geschichte so ähnlich schon mal von unserem deutschen Förster, dem deutschen Förster, der Bücher schreibt, Peter Wohlleben, gehört. Ist das ein generelles Problem? Also ist man als Förster eine Marionette?
Das würde ich so nicht sagen. Nein. Und ich muss auch sagen, die Forstwirtschaft hat sich, wenn ich das heute so auf die europäische Forstwirtschaft schaue oder auf die deutsche Forstwirtschaft, da hat sich sehr viel verändert. Es gibt praktisch keinen Förster mehr, der Monokulturen pflanzt. Man hat einen unglaublichen Bewusstseinswandel erlebt und es ist nach wie vor ein schöner Beruf. Aber mir hat halt damals die Faszination gepackt, vom Opa zu lernen, wie man Holzhäuser baut. Und dann kam zuerst das Thema, die gesündesten Häuser zu bauen, diese Gesundheit, die im Wald, in dem Material steckt. Und später haben wir dann gesagt, wir müssen auch energieautarke Häuser bauen. Nicht Passivhäuser mit lauter Folien und Dämmstoff, was alles Müll und wiederbelastend ist, sondern Häuser, die ganz puristisch aus Holz sind, sich selbst heizen und kühlen. Und das große Vorbild für mich war immer der Baum, der ja eine unglaubliche technische Einheit ist. Der Baum oder der Wald verbringt ja technische Höchstleistungen, wenn man sich überlegt, wie viel Material da gebildet wird. Und das ist alles abfallfrei. Es ist alles im Kreislauf. Und so müssen wir unsere Bauwirtschaft verändern, dass das auch wie der Wald abfallfrei wird, im Kreis läuft. Und das waren die Vorbilder, mit denen wir begonnen haben.
Es dauert aber eben auch ewig, bis sich so ein Waldsystem, bis sich ein Baum entwickelt und sich so ein Wald rekultiviert. Sie haben gerade die Monokultur angesprochen. Und wir beschäftigen uns seit einigen Tagen mit diesem Waldbrand in Brandenburg, Treuenbrietzen. Wenn man durch Brandenburg fährt, sieht man, dass da nur noch Monokulturen stehen, auch weil durch Rodung für den Bau von Holzhäusern ja in den vergangenen Jahrzehnten, vielleicht auch Jahrhunderten, gerodet wurde. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie so eine Nachricht hören?
Naja, wenn wir Menschen heute auf den Wald schauen, vergessen wir leicht eines, dass Bäume einen ganz anderen Lebenshorizont haben wie wir Menschen. Aus der Sicht des Baumes ist der Mensch ja eine Eintagsfliege. Und wir sehen in den Wäldern heute das, was sich vielleicht vor 50 oder 70 oder 100 oder noch längerer Zeit abgespielt hat. Das heißt, wenn Förster heute nur mehr Wischwälder pflanzen, sieht man das nicht zunächst. Weil wir sehen nur die Wälder, die in der Nachkriegszeit unter ganz anderen Voraussetzungen gepflanzt wurden. Das ist das eine. Also für einen Wald ist der Mensch was ganz Kurzlebiges, weil Bäume eben viel länger leben. Und grundsätzlich mache ich mir um die Menschen viel mehr Sorgen, um meine Kinder, um meine Enkelkinder, wie um die Wälder. Der Wald wird die Spezies Mensch auf dem Planeten sicher überleben. Wir unterschätzen gemeinhin die Vitalität und die Erneuerungskraft der Wälder. Wenn im Wald, weil es jetzt eine Veränderung gibt, eine Holzart ausstirbt, wenn zum Beispiel, weil es zu warm wird, Fichten und Kiefern im Stress und Druck kommen, dann erneuert sich das relativ problemlos. Diese Auswirkungen sind für unsere Kinder sicher viel dramatischer wie für die Wälder insgesamt.
Der österreichische Bauunternehmer und Förster Erwin Thoma ist unser Gast heute. 14. Februar 1962 in Bruck an der Großglocknerstraße geboren, Herr Thoma. Das ist da, wo die anderen Urlaub machen, ne?
Ja, aber als Kind war uns das natürlich nicht bewusst. Da war das so, wie es eben ist, wie ein Kind eben die Welt anschaut.
Sie haben gerade schon erklärt, wie Sie in das Bächlein gekrabbelt sind, die das Gehölz angehoben haben und dort Ihren ersten Unterstand gebaut haben. Wie muss ich mir das sonst vorstellen? Wenn ich in Ihre Region dorthin fahre, dann habe ich irgendwie so ein paar Bretter im Kofferraum und hoffe, dass der Himmel blau ist. Meist ist es auch so. Wie haben Sie Ihre Kindheit in Erinnerung? Wonach hat die gerochen? Welche Geräusche haben Sie in den Ohren?
Meine Güte, wenn ich die Kindheit mit meiner Enkelkinder heute mit meiner Kindheit vergleiche, dann ist es natürlich der unglaubliche technische Fortschritt, den es gegeben hat. Wir kannten keinen Fernsehapparat. Wir kannten das nicht. Also wir waren in der Schule, sind heim, haben die Schultasche ins Eck geworfen und dann hat sich das ganze Leben draußen abgespielt. Wir waren immer draußen und wir mussten relativ früh auch mitarbeiten in der Landwirtschaft oder was es sonst zu tun gab. Aber wir haben eine Kindheit unter freiem Himmel erlebt, im Sommer wie im Winter. Und ja, das war natürlich, wir haben auch erlebt, wie die Mutter einen großen Teil unserer Nahrung, da wurde nicht eingekauft. Das kam aus dem eigenen Garten und aus dem Wald. Und wenn wir krank waren, haben wir einen Sirup aus Fichtenwipfel gekriegt oder es hat einen Sud aus Eichenrindentee gegeben. Oder wenn es wo das Blut geflossen ist, hat es die Salbe aus dem Harz der Bäume gegeben, diese Pechsalbe und so weiter. Also es war schon eine, ohne dass man viel darüber geredet hat, eine sehr große Naturverbundenheit da, einfach durch die äußeren Umstände.
Ich stelle mir das so vor, wenn man dort, ich sag mal, im Wald lebt, in der Idylle. Und Sie haben gesagt, Sie haben vier Brüder. War die Familie, waren das Ihre besten Freunde?
Ja, ich war sozusagen das Sandwich-Kind, zwei vor mir, zwei hinter mir. Und Freunde und die großen Brüder haben einen natürlich auch ständig herausgefordert, weil als Kleinerer will man immer schauen, dass man mithalten kann. Und ist immer da irgendwie unter einem Entwicklungsdruck. Aber es war eine sehr lustige und kurzweilige Kindheit. Und vor allem, wir waren ja nicht allein. Es gab ja bei den Nachbarn, es waren überall viel Kinder in der Zeit.
Sie haben drei Kinder, zwei Jungs, ein Mädchen, sind verheiratet. Was haben Sie mitnehmen können aus Ihrer Kindheit? Was haben Sie mit Ihren Kindern genauso schön und idyllisch machen können, wie Sie es als Junge erlebt haben?
Ja, ich habe versucht, auch mit meinen Kindern sehr viel draußen zu sein und ihnen zu zeigen, dass die Natur ein ganz wichtiger Begleiter ist. Und ihnen zu zeigen, dass wir nicht abgekapselt und isoliert sind, sondern dass wir als Mensch ein Teil der Natur sind. Wir sind nicht am Kutschbock und lenken das Weltgeschehen, sondern wir sind ein Teil eines ganzen wunderbaren, großartigen Schöpfungsgefüges. Das ist letztlich nicht erklärbar. Aber wir sind in jedem Fall Teil davon. Und wenn wir das verstehen und unser Herz öffnen, dann werden wir reich beschenkt in jeder Weise. Also nicht nur in dem Sinn, dass ich heute als Bauunternehmer das Material verwende, sondern in jeder Weise. Man bleibt gesünder. Lebenssinn, Freude, alles liegt dort für uns bereit.
Sie bauen mit Ihrer Firma Holzhäuser, die fast ausschließlich aus Holz bestehen. Und Sie haben vorhin gesagt, wenn wir generell so leben würden, wenn wir diese Häuser mehr hätten, hätten wir keine Energiekrise. Wo sind wir denn falsch abgebogen, Herr Thoma?
Man muss nur zwei Zahlen wissen. Die Bauwirtschaft weltweit ist verantwortlich für 45-50% aller CO2-Emissionen der Menschheit. Und die Bauwirtschaft weltweit ist verantwortlich für 50% des Abfalls, den Menschen wegwerfen, der deponiert werden muss oder als Sondermüll teuer entsorgt werden muss. Und das ist ein fürchterliches Desaster, wenn man bedenkt, dass bis vor gut 100 Jahren Bauen ein Kreislaufgeschäft war. Man hat Bauteile wiederverwendet. In vielen Kulturen, nicht nur bei uns in Europa, in praktisch allen Kulturen hat man so gearbeitet wie der Wald. Im Wald, wenn eine Nadel vom Baum runterfällt, ist das kein Abfall. Baut die Ameise ein Haus draus. Wenn die Ameisen ausziehen, kommt die nächste Nutzungskaskade und so weiter. Und so müssen wir unsere Industrie denken. Was wir gemacht haben, dass wir die Erde immer mehr ausbeuten und völlig sinnlos das Material, das wir geschenkt bekommen, das wir entnehmen, so kontaminieren, dass es nicht mehr verwendbar ist und wegwerfen, das müssen wir aufhören. Wir haben nicht eine Krise der Verfügbarkeit, dass wir zu wenig Energie oder zu wenig Material haben, sondern wir haben eine Krise, dass wir uns falsch verhalten. Und da gibt es eben die Möglichkeit, das zu ändern.
Dann sollten wir uns ja aber auch nicht falsch verhalten und zu früh wieder beginnen, das abzuroden, was vor 10, 15, 20 Jahren begonnen wurde, wieder herzurichten, dass es in einem Jahrhundert oder in 150 Jahren wieder gerodet werden kann. Wie viel Holz können wir uns denn nehmen? Also wie viele Holzhäuser können wir denn bauen? Können wir ganze Städte schaffen oder müssen wir gerade uns damit zufrieden geben, es punktuell zu machen?
Da gibt es leider in der Öffentlichkeit ein völlig verzerrtes und falsches Bild. Es war so, in meiner Jugendzeit und in meiner Zeit als junger Mann, wo ich noch Förster war, da haben auch wir Förster in diesem Verständnis gelebt, Die Forstwirtschaft plant den Holzeinschlag, die plant die Holzernte. Wir haben auch damals schon gelernt, keine Kahlschläge mehr machen und artgerecht und Mischwälder begründen und so weiter. Aber wir legen sozusagen als Verwalter fest, wie viel Holz geerntet wird. Das hat sich vollkommen verändert. Der Mensch ist es heute nicht mehr, der steuert, sondern klimabedingt durch immer mehr Wetterextreme sehen wir, dass immer weniger Planbarkeit besteht und dass immer mehr Holz einfach von der Natur geerntet wird. Sei es durch Stürme, sei es durch Trockenheit und Borkenkäfersituationen etc. Und wir Menschen haben eigentlich nicht die Entscheidungsmöglichkeit, ernten wir oder wie Sie das nennen, roden wir mehr oder weniger, sondern wir haben nur die Entscheidungsmöglichkeit, lassen wir das Holz, das im Wald anfällt, liegen oder holen wir es und machen wir was draus. Wenn wir es liegen lassen, dann ist das für den Wald kein Problem. Der Wald baut es wieder um und macht Humus draus und das reichlich viele CO2, das im Holz eingelagert ist, wird wieder freigesetzt und wird der Wald zur CO2-Quelle. Wenn wir es aber verbauen, dann sparen wir das ganze Ersatzmaterial ein. Wenn wir das Holz nicht verwenden, dann brauchen wir Beton, Kunststoffe, Glas, alles Mögliche, was sehr energieintensiv, CO2-emittierend und umweltbelastend ist. Wenn wir das Holz aber nehmen und verbauen, dann wird der Wald zur CO2-Pumpe, weil dann bleibt dieses gespeicherte, im Holz gespeicherte CO2 eine Tonne pro Kubikmeter extrem viel, dann bleibt das verbaut. Und dann haben wir Zeit, 10, 20, 30 Jahre, bis wir uns in unserem Verhalten ändern. Und zum Holzanfall muss man sagen, das ist auch ein völlig verzerrtes Bild. Es ist nicht so, dass wir da planen können, gar nicht. In den nächsten 10, 20, 30 Jahren wird in den Wäldern mehr Holz anfallen, als wir Menschen verarbeiten können, weil die Natur eben die alten Monokulturen umbaut. Und später wird es dann weniger werden, wenn wir weniger haben, wenn wir eigentlich gern hätten. Das heißt, wir müssen heute lernen, dass wir eine zweite Rohstoffquelle in Zukunft haben. Wir müssen heute Städte so bauen, dass die Stadt von morgen sich selbst mit Rohstoff versorgen kann.
Jetzt hören,
also wir müssen Häuser so bauen, dass sie nicht mehr weggeworfen werden, sondern zur Rohstoffquelle werden.
Dass sie aber auch sicher sind auf viele Jahre, Herr Thoma. Wir haben da ja, da spielen ja auch noch andere Faktoren eine Rolle. Also ich sag mal, wir hören Nachrichten aus den Vereinigten Staaten, aus Südamerika, dass Holzhäuser, dass da ganze Städte von Tornados weggefegt werden. Glücklicherweise haben wir das in Europa so nicht. Außerdem haben wir in Deutschland, wir reden immer wieder über Wohnungsknappheit, wir müssen hochbauen, wir müssen viele Menschen unterbringen. Geht das mit der Holzbauweise?
Ich bin für diese Frage sehr dankbar, weil es herrscht auch da ein völlig falsches Bild, was mit Holz geht und nicht geht. Und Sie haben völlig recht, in vielen Kulturen hat man auch sehr schlecht gebaut mit Holz, speziell in Amerika, wenn Sie das ansprechen. Ich habe viele Gebäude in Japan gebaut und wir haben in Japan die höchsten Sicherheitsstufen für Erdbeben zertifiziert bekommen. Ich habe Häuser stehen in Fukushima, wie das Jahrhundert-Erdbeben waren, haben wir das alles evaluiert, sogar eine Kirche haben wir dort gebaut, die ist völlig schadensfrei. Das heißt, ich kann mit Holz so bauen, dass es zumindest so stabil ist wie ein Betonbau. Ich habe in Holland, in der Stadt Venlo, haben wir ein Rathaus gebaut, 11 Geschosse, 1000 Büroarbeitsplätze. Und wir messen die Luft, seit wir es gebaut haben, und drinnen ist eine bessere Luft wie draußen. Und das ganze Material ist so verarbeitet, dass es nach Jahrhunderten wiederverwendet werden kann und nichts weggeworfen werden muss, weil es eben nicht kontaminiert ist mit Giftstoffen. Und das sind die Lösungen, die wir in Zukunft brauchen. Das heißt, das ist ganz wichtig, was Sie jetzt gesagt haben. Wir müssen auch den Holzbau verändern. Wir können nicht die alten Wegwerfhäuser als Lösung für morgen anbieten. Auch im Holzbau müssen wir von der Wegwerf- zur Kreislaufwirtschaft, von der giftigen chemischen Verklebung zur lösbaren, wiederverwendbaren mechanischen Verbindung. Die technischen Möglichkeiten sind alle entwickelt. Das Wissen haben wir.
Und dann ist das eine besondere Bauweise, die Sie anbieten, eine besondere Bauweise, wie Sie Ihre Häuser bauen. Ist die auch überdurchschnittlich besonders teuer? Oder kann ich mir die leisten?
Also glücklicherweise bieten wir es nicht mehr alleine an. Und ich freue mich immer, wir werden ja oft kopiert. Ich freue mich immer, wenn wir gut kopiert werden. Von denen, die schlecht nachmachen, die freuen mich weniger, weil es geht ja darum, dass Qualität erzeugt wird. Und Das ist das eine, dass wir eben mit Massivholz wiederverwendbar bauen. Das andere ist der Preis. Holz ist grundsätzlich als Rohmaterial teurer,
und jetzt
wenn Sie jetzt Schotter
teurer
aus dem Boden nehmen. Ja, ja, aber wir haben heute, wenn Sie Deutschland nehmen, im Ein- und Zweifamilienbau, wobei wir machen ja viel mehr gewerblichen Bau und großen Wohnbau, da haben wir heute für die Haustechnik, für Heizung, Kühlung, Lüftung, 50-60% der Gesamtbaukosten werden für die Haustechnik aufgewendet. Wenn ich mit Vollholz baue, kann ich das auf 20% reduzieren. Das heißt, in den Gesamtbaukosten und wenn ich gar noch die Betriebskosten dazu rechne, ist der Holzbau heute schon billiger, wie wenn ich mit Beton oder Ziegelstein konventionell baue, weil ich in den konventionellen Baumaterialien so unglaublich viel Aufwendungen machen muss, um das zu klimatisieren, um das im Sommer kühl zu halten und im Winter warm zu bekommen. Und da ist das Holz unglaublich überlegen.
Ich habe noch eine Frage, was mich sehr interessiert. Sie sagen, Sie arbeiten komplett frei von synthetischer Chemie und Sie bauen fast ausschließlich aus Holz. Was für Materialien finden trotzdem noch statt? Ich denke an ein Badezimmer. Ich denke an irgendwo muss doch vielleicht mal ein Nagel durchgehauen werden, um was zusammenzuhalten. Wie machen Sie das?
Grundsätzlich sind wir überhaupt kein, wir sind sehr pragmatisch und keine Ideologen. Und wir sagen, jedes Material hat seine guten Eigenschaften. Zum Beispiel stehen alle unsere Häuser auf einem Betonfundament, ganz klar. Holz ist nicht geeignet für die Berührung mit dem Erdreich. Holz muss trocken bleiben. Also verwenden wir da Beton. Und wir sehen auch, wenn es über 10 Geschosse geht, dass es in vielen Fällen, wo hohe Drucklasten sind, das kann man mit Holz machen, aber dann wird es teuer und werden die Querschnitte sehr groß. Da gibt es viele Fälle, wo hybride Konstruktionen, sprich eine Kombination mit Beton oder mit Stahl, einfach sinnvoll ist. Und ich habe gar nichts gegen Stahl, aber Stahl muss man so verbauen, dass man es erstens im Rückbau zu 100% wiederverwenden kann und dass es zweitens im Brandfall nirgendwo mit Feuer in Berührung kommen kann. Denn Stahl ist im Brandfall viel schlechter und viel gefährlicher wie Holz. Holz, Massivholz. Holz ist nur dann gefährlich, wenn es dünn ist und von Luft umspült ist. Wenn ich massive Wände und Decken aus Vollholzscheiben baue, dann passiert im Brandfall gar nichts, dann verkohlen nur die Oberflächen und ich habe stundenlange Sicherheit hinter der Wand oder im nächsten Stockwerk. Holz ist im Brandfall im Gegensatz zu anderen Materialien vollkommen berechenbar. Und wenn man es richtig berechnet, stundenlang sicher für Löscharbeiten, für Flucht, damit man Menschen in Sicherheit bringt und Dinge in Sicherheit bringen kann.
Deutschlandfunk Kultur, der Förster und Bauunternehmer Erwin Thoma ist zu Gast, der außerdem auch promovierter Wirtschaftswissenschaftler ist. Das haben wir noch gar nicht gesagt, dass Sie sich auch diesen Doktortitel geangelt haben. Wenn wir jetzt so ganz intensiv über Ihr Bauunternehmertum sprechen, können Sie sich eigentlich vorstellen, dass Sie vom Management irgendwann nochmal wieder zurück richtig in den Wald zurückkehren? Könnte der Försterjob etwas sein, was Sie nochmal vom Unternehmerschreibtisch weglockt?
Ein klein wenig geschieht das ja schon. Mein Sohn hat ja die Geschäftsleitung schon weitgehend übernommen. Wir sind zwar noch zu zweit, aber der Florian macht es weitgehend schon allein. Und ich habe den Bereich des Rundholzes, dass wir das Holz einkaufen und besorgen. Und wir haben auch selbst einen kleinen Wald, den ich mit großer Freude in meiner Freizeit bewirtschafte. Ich pflanze die Bäume, ich arbeite das Brennholz auf und wenn ein Baum wo umfällt, arbeite ich den auf. Also ich mache das in meiner Freizeit mit ganz, ganz großer Freude und das erdet mich und gibt mir viel Kraft und viel Freude.
Und ich habe es vorhin schon versucht, wenn ich ein Holzhaus bauen möchte, nennen Sie mal bitte eine ungefähre Zahl. Ich hab Familie, 2 Kinder. Was muss ich in die Hand nehmen?
Sie meinen jetzt, was die Kosten betrifft?
Ja, was müssen wir investieren?
Also das ist ziemlich gleich, wie wenn Sie sagen, ich gehe zum Baumeister und lass mir das gleiche Haus bauen. Die Größenordnung ist ziemlich dieselbe. Entscheidend, und das wissen, das ist etwas, was viele Bauherren nicht verstehen oder nicht wissen, entscheidend ist die Planung. Die Kosten des Hauses entstehen in der Planung. Die meisten Menschen bauen immer noch viel zu groß Und die Kosten werden wirklich pro Quadratmeter bestimmt. Und entscheidend ist, dass man kompakt baut, A, und B, dass man die Haustechnik nicht überborden lässt. Weil das sind die größten Kostenfallen. Zu viel Haustechnik, zu viel Energieverbrauch für den Betrieb und ein schlechter Flächeneinteilung. Grundsätzlich, ob Sie mit Holz bauen oder Stein auf Stein legen, dass die Kosten sind in etwa vergleichbar.
Das sagt Erwin Thoma, der unser Gast war im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr und Grüße nach Salzburg. Machen Sie es gut.